Die Grippewelle hat uns auch erreicht.
Auf jeden Fall. Ich leide.
Du bist krank.
Sehr krank. Keine Männergrippe krank.
Nee, tatsächlich krank. Und dein Kopf ist auch ein bisschen warm.
Nee.
Wenn du mich fragst.
Das ist, weil ich so aufgeregt bin. Hallo, ist ja erst unsere vierte Folge.
Ja, klar.
Voll.
Ja, klar. Hat auch gar nichts damit zu tun, dass deine Kinder letzte Woche beide Fieber hatten.
Nein, überhaupt nicht. Ich bin ein heißblütiger Mensch. Ich habe immer eine etwas höhere Kerntemperatur.
Ja, das stimmt wohl. Also jeder, der schon mal bei Sarah ins Auto eingestiegen ist, das ist wie eine Sauna. Also ich bin ja auch eher der fröstelnde Typ, aber bei Sarah, das ist echt nochmal ein anderes Level.
Oder bei mir nach Hause in das Wohnzimmer kommt, wo der Ofen an ist.
Ja, das war ja auch heute auch schon wieder so. Aber das schiebe ich jetzt tatsächlich auf deine Krankheit, weil das war nicht normal. Das war, da waren es locker 24 Grad oder so. Ja, wie ihr schon hört, wir sind wieder bei Sarah zu Hause. Wir nehmen wieder im Büro auf, im Bürozimmerchen. Und heute haben wir eine weitere spannende Folge für euch. Ein sehr, sehr riesiges Thema. Ein sehr breites Thema, und zwar das Thema Angst.
Yep. Du hast dir das ausgesucht.
Du hast mir zwei Sachen vorgeschlagen und dann habe ich gesagt, Angst. Finde ich gut.
Ja.
Das andere Thema kommt dann das nächste Mal.
Oder auch nicht.
Oder auch nicht, mal gucken. Ja, ich finde Angst, oder halt Angststörungen, es soll ja um Angststörungen gehen, extrem interessant, weil es so unfassbar subjektiv ist, häufig. Und weil ich selbst auch schon die ein oder andere Erfahrung damit gemacht habe, da können wir ja gleich drüber sprechen.
Oh, spannend, das wusste ich gar nicht.
Doch, aber es ist dann anscheinend wieder vergessen, okay, aber du weißt.
Oder ich habe es nicht ernst genommen, böse.
Doch, du hast es ernst genommen, das ist auch schon ein paar Jahre her. Ist egal, wir reden gleich drüber.
Ach, krass. Ich weiß nur, dass du ein mega Schisser bist bei auch Filmen, die ab 12 sind, guckst du teilweise nicht.
Nee, also ab 16, ja. Ab 12 ist inzwischen...
Ey, dein Freund würde mir auf jeden Fall jetzt
ab 16,
richtig zuschauen.
Ab 16, ja. Weil es gibt doch schon Horrorfilme ab 16 und ich hasse Horrorfilme. Ich verstehe nicht, warum wirklich das jetzt hast du eine Diskussion gestartet, weil ich verstehe nicht, warum Leute sich Horrorfilme angucken. Warum willst du erschreckt werden? Also ich kann ja... So Thriller oder sowas kann ich mir ja angucken, wenn es einfach nur ein bisschen creepige Story ist. Aber ich hasse es, wenn man so Jumpscares hat, also wenn man quasi wirklich erschrickt, wenn man so richtig so, oder dann diese Musik so, und du merkst schon so, wieso gehst du da jetzt lang? Wieso gehst du da jetzt lang? Das kann ich einfach nicht. Ich verstehe auch nicht, warum man sich sowas anguckt.
Vielleicht können unsere Zuhörer und Zuhörerinnen uns das mal beantworten. Also wenn ihr gerne Horrorfilme guckt, dann schreibt uns doch gerne mal in die Kommentare.
Oder schreibt uns einfach eine DM bei Instagram. Warum schaut ihr Horrorfilme?
Klärt Mimi bitte auf.
Was ist die Faszination hinter der Angst? Aber du guckst doch auch keine Horrorfilme.
Ich gucke keine Horrorfilme. Den letzten Horrorfilm, den ich geguckt habe, ist The Ring.
Oh nein, jetzt habe ich schon wieder Kopfkino, Mann. Ich schlafe heute auf deinem Dachboden.
Da ist doch kein Fernseher.
Oh Gott.
Ja, also
den habe ich nie geguckt. Weißt du übrigens, traumatisches Erlebnis, ja? Ich weiß doch voll, da war ich noch wirklich klein. Da war ich vielleicht 11 oder 12. Oder ich meine, der Film ist ja schon echt alt, ne? Da war ich bei Mama oben im Schlafzimmer und habe Fernsehen geguckt, aus welchem Grund auch immer. Und dann kam einfach... ProSieben Kinotipps oder irgendwie sowas. Kommt dann ja immer irgendwie Kinotipps von ProSieben oder sowas. Und dann war der Kinotipp einfach The Ring. Und dann haben die Ausschnitte gezeigt und haben dann gezeigt, wie die Person geschminkt wurde und so weiter. Und ich war vollkommen traumatisiert.
Oh,
das war irgendwann
nein. Nachmittags. Boah,
also ich kenne überhaupt nicht. Also ich bin ja jetzt im Fernsehbusiness und eigentlich hätte das laut der Jugendschutzregel nicht gezeigt werden dürfen um die Tageszeit.
Weißt du, dass das manchmal passiert, wenn die Große bei uns vorm Bett steht? Wie The Ring höchstpersönlich mit den Haaren vorm Gesicht.
Oh Gott.
Ja. Also wenn mein Mann nicht so gute Ohren hätte, würde das wesentlich öfter passieren. Also es passiert mir manchmal, wenn die runterkommt oder so, dann ist das nicht ganz so schlimm, dann ist es ja hell, aber wenn die dann oben steht und der arbeiten ist,
oh Gott.
Ja, das ist richtig creepy.
Oh
richtig creepy.
Gott.
Danach muss ich auch Bibi und Tina hören, um wieder schlafen zu können.
Boah, nee, das ist wirklich gar nichts für mich. Also ich glaube, den letzten Horrorfilm, den ich geguckt habe, ich glaube, das war Tödlicher Anruf oder sowas hieß der. Also Leute, falls jemand Horrorfilm-Fan ist, bitte schreibt uns, warum zur Hölle ihr Horrorfilm-Fan seid. Thema Angst. Das sind ja Ängste, wenn ich das richtig verstanden habe, die ganz normal sind.
Bei also dir wenn, jetzt?
Ja, also die, wenn man jetzt quasi in einem Horrorfilm Angst bekommt.
Ja.
Oder wenn man Angst hat, wie du sagst, es ist irgendwie creepy, wenn da oben eine dunkle Figur steht und du erkennst nicht, wer das ist. Das sind ja Situationen, in denen man Angst bekommt, in denen man auch Reaktionen zeigt, die aber ganz normal sind.
Mhm.
Und die auch wichtig sind. Es ist ja wichtig, dass wir Angst haben.
Überlebenswichtig.
Überlebenswichtig,
die Evolution
genau.
hat uns das ja mitgegeben quasi.
Genau. Also es ist wichtig, dass ich, wenn ich einen Tiger sehe, dass ich dann nicht denke, oh, hey Bro, hallo kleines Kätzchen. Dass ich dann denke, oh shit. Das ist ja eine ganz normale Reaktion und ist ja auch wichtig.
Ja.
Wir sprechen ja aber jetzt heute über die Angststörungen. Das heißt, Menschen haben Angst oder bekommen Angst in Situationen, in denen es für Außenstehende unbegründet erscheint. Und da gibt es ganz viele verschiedene Angststörungen. Deswegen lass uns doch erstmal drüber sprechen, was gibt es?
Also erstmal die klassische Definition. Also Angststörung, das ist eine Gruppe von psychischen Störungen, die ihre Gemeinsamkeit in einer übersteigerten Angstempfindung haben. Betroffene Menschen empfinden ausgeprägte Angst und körperliche Angstsymptome, die so stark sind, dass sie ihr Leben beeinträchtigen. Und das ist, glaube ich, so der Knackpunkt. Wenn man mal Angst hat oder in einer Situation sich nicht wohlfühlt, dann geht die Situation weg und die Angst geht weg. Das ist bei Angststörungen aber nicht so. Das ist oft so, dass dann quasi die Situation weg ist, die Angst aber bleibt und man sich dann vielleicht immer mehr einigelt. Je nachdem, welche Angststörung man hat. Es gibt ja drei große Kategorien.
Mhm.
Das ist einmal, sind einmal die Phobien. Das sind alles erkennbare Ängste, die für uns objektiv sehende Menschen erkennbar sind.
Das ist ja, das kennt man ja. Also Leute, die eine Spinnenphobie haben oder Leute, die eine Klaustrophobie haben oder sowas. Da gibt es, oder Höhenangst. Das heißt, ein äußerer Faktor, der die Angst auslöst.
Bei Platzangst zum Beispiel, wusstest du, dass 95% aller Menschen Platzangst falsch verwenden?
Ja, habe ich mal. Ja, du meinst jetzt, weil Klaustrophobie ist ja quasi die Angst vor engen Räumen.
Ja, genau.
Und Platzangst?
Ist die Angst vor großen, weiten Räumen mit vielen Menschen.
Ja, genau.
Oder Plätzen.
Vor weiten Plätzen.
Ja, genau. Ja. Und wenn man in so einem kleinen Raum ist, hört man ganz oft jemanden sagen, boah, nee, da kriege ich Platzangst.
Mm.
Ja, das ist halt so das, was so in den Mainstream-Gebrauch mit rübergekommen ist, aber total falsch angewandt wird. Wie Panikattacken zum Beispiel. Aber da kommen wir später noch zu.
Mm.
Ganz viele sagen, ich hatte eine Panikattacke und meistens ist es nicht so.
Mm.
Aber es ist halt nicht, ja, wie du eben schon gesagt hast, eher ein subjektives Empfinden.
Mm.
Deswegen benutzen das Leute, glaube ich, so häufig. Ja. Dann gibt es die Panikstörung, wie gerade eben gesagt, die Panikattacken. Das sind nicht erkennbare Auslöser, also für uns Außenstehende nicht erkennbare Auslöser. Wenn zum Beispiel irgendjemand neben einem sitzt und dann auf einmal anfängt zu atmen, zu schwitzen und irgendwie unruhig wird und man denkt so, hä? Okay, was ist denn jetzt passiert? So, da steht keine Spinne, da steht kein Elefant. Das ist irgendwie nicht erkennbar, warum.
Mm.
Dann gibt es noch die generalisierte Angststörung. Ich glaube, das ist das, was unseren Hörern und Hörerinnen am geläufigsten ist. Da geht es darum, dass die Betroffenen sich ganz viele Sorgen machen oder übertriebene Befürchtungen haben in fast allen Lebenslagen, die auch für den Außenstehenden als völlig übertrieben gewertet werden. So, also zum Beispiel hat Corona ja ganz viele Urängste nach oben geholt und ganz viele haben angefangen, sich einzubarrikadieren, Klopapier zu kaufen ohne Ende und das hat halt nochmal das so verstärkt, was, glaube ich, eh schon da war. Und für ganz viele Außenstehende war das okay, crazy. Wieso macht er seinen ganzen Bunker voll mit Klopapier? Das ist irgendwie, das ist doch eigentlich das Unwichtigste, wie man sich dann den Hintern abputzt. Und für die ist das aber elementar und wichtig. Und da muss man die darin auch ernst nehmen.
Ja, diese generalisierte Angst, das sind ja auch Leute, die dann Angst haben, dass einem Geliebten ein Unglück passiert. Oder sowas.
Ja, genau.
Oder sich Sorgen darüber machen, dass jemand verstirbt plötzlich. Oder also sowas ist das ja auch, dass man sich einfach ständig Sorgen macht. Und das ist ja, also das wirkt sich ja auf alles aus. Also man kennt es ja auch, wenn man sich Sorgen macht, dann ist der Kopf nie abgeschaltet, dann schläft man schlechter. Das wirkt sich ja auf alle möglichen Lebenslagen aus dann.
Genau. Das ist eben der Punkt, ja.
Mhm.
Also es ist tatsächlich so, dass der Körper dann nicht in Ruhemodus kommt. Also normalerweise ist es ja so, dass die Angst ein natürliches und wichtiges Gefühl ist. Durch das Gefühl wird der Körper also in Alarmbereitschaft gesetzt. Aber wenn das weg ist, diese Situation, dann kommt der Körper wieder runter und zur Ruhe und kann sich wieder sicher fühlen. Die betroffenen Menschen sind aber die ganze Zeit in Alarmbereitschaft. Das ist wirklich Horror. Und die können das teilweise noch nicht mal selber kontrollieren und merken dann einfach diese Panik in einen aufsteigen und können dann nichts tun. Also ich hatte diese Woche noch eine Mama, die schon mit 2 Panikattacken quasi zu mir ins Büro gekommen ist und dann erstmal mit einer Panikattacke bei mir im Büro saß und wir erstmal Skills rausgesucht haben. Die hatte dann Riechstäbchen, damit sie halt wieder runterkommen konnte und sich auf das Gespräch konzentrieren kann. Mhm. Aber die war natürlich schon körperlich und psychisch fertig, bevor wir überhaupt angefangen haben zu sprechen. Ne? Mhm.
Was ich auch interessant finde, ist, du hast ja eben auch gesagt, dass viele Leute sagen, sie hatten eine Panikattacke, obwohl es gar keine richtige Panikattacke war. Aus deiner Sicht, ja. Also, dass die quasi das Wort Panikattacke benutzen, aber es war keine richtige Panikattacke. Ich finde das interessant, weil mir ist auch aufgefallen, das englische Wort Anxiety, also das englische Wort für Angst oder Angststörung, häufig benutzt wird in Posts auf Instagram, also auch von Amerikanern und so weiter, die dann andauernd sagen, oh my God, this gives me such anxiety, I have anxiety. Mhm. Und dann denke ich mir jedes Mal so, entweder es hat einen positiven Effekt, nämlich dass Leute, die tatsächlich Angstzustände haben, jetzt häufiger darüber sprechen, oder Leute benutzen diesen Begriff einfach für jede unangenehme Situation. Mhm. Und dann wird es Leuten abgesprochen, die tatsächlich dann eine Angststörung haben.
Ja.
Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, aus meiner subjektiven Sicht, dass dieses Wort Anxiety, vor allem im englischen Kontext, so inflationär benutzt wird, dass dann, wenn jemand wirklich eine Angststörung hat, dann sagt, ach ja, komm, ist doch nicht so schlimm jetzt. Ach, ich hatte auch schon mal hier bla 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 so ein bisschen, was ist doch nicht so schlimm. Es ist ja aber eine richtige Krankheit. Also wenn du eine richtige Angststörung hast, dann ist es ja nicht, dass es dir mal unangenehm ist, irgendwie in den Supermarkt zu gehen, weil, keine Ahnung, du es nicht magst, unter Leuten zu sein, sondern du hast dann wirklich Angst davor, in den Supermarkt zu gehen.
Absolut. Und ich finde es genauso, wie du es sagst, weil ich habe ganz viele Jugendliche, die dann sagen, oh mein Gott, Frau Kurt, ich hatte heute schon 10 Panikattacken.
Mm.
Das sind Situationen, die denen unangenehm ist, wo die schwitzige Hände haben oder so. Aber es sind keine Panikattacken. Bei Panikattacken, das sind körperliche Symptome wie Herzrasen, Schwindelanfälle, Schweißausbrüche, Ohnmachtsanfälle. Die Leute haben teilweise wirklich das Gefühl, die würden jetzt sterben. Und das ist nicht eine, ich fühle mich jetzt gerade unwohl oder ich will nicht in diese Prüfungssituation Angst reingehen. Und ich bemerke das häufig, dass das halt so ein Mainstream-Gedanken ist, genauso wie Trigger. Trigger, das ist man, boah, das hat mich voll getriggert. Das hörst du bei so vielen Influencern oder bei YouTubern, dann kriege ich immer die Krise, weil das nicht richtig verwendet wird.
In dem Kontext, erklär doch vielleicht einfach mal, was für dich das Wort Trigger bedeutet. Also was heißt wirklich triggern?
Für mich bedeutet Trigger, dass man etwas antitscht, was mit einem früheren traumatischen Geschehen in Verbindung steht. Dann wurde man angetriggert und dann passieren mit einem entweder dann eine Panikattacke oder man rennt weg, man hat auf einmal wieder Fluchtgedanken. Oder man kriegt diesen Flashback, dass man denkt, man ist in dieser Situation von früher. Das sind für mich die ursprüngliche Bedeutung von Trigger und nicht, ich fühle mich total angetriggert, weil mein erster Freund hat mich betrogen und wenn mein Mann jetzt mit einer Frau spricht, dann bin ich voll angetriggert.
Mm.
So benutzt man das aber heute häufig. Boah, nee, da war ich voll angetriggert von. Ja, okay. Ich weiß, was du mir damit sagen willst, dass das was mit dir gemacht hat und eine Erinnerung ausgelöst hat. Das war aber nicht triggern im klassischen Fall.
Mhm, verstehe.
Und das sind oft so, oder toxisch, habe ich dir, glaube ich, schon mal gesagt. Mhm. Ich kann dieses fucking Wort toxisch nicht mehr hören.
Mhm.
Alles ist toxisch. Alles, was irgendwie nicht ganz so toll ist, ist toxisch.
Mhm.
Oh mein Gott, das ist voll der toxische Typ. Oh mein Gott, voll die toxische Beziehung. Das hat schon seine klaren Definitionen, was toxisch ist. Und die YouTuber spielen damit und auch manche Influencer, weil die sich nicht ganz sicher sind. Aber damit werden halt wirklich toxische Sachen und wirklich triggernde Sachen oder wirklich angstfördernde Sachen, wie du eben schon gesagt hast, das sehe ich auch so, nicht mehr so ernst genommen. Und dann ist es halt auch so, ach, du hattest auch schon eine toxische Beziehung? Ja, hatte ich auch. Ja, ich hatte auch schon ganz viele Angstattacken. Also ich finde, jetzt stellst du dich aber wirklich an.
Ja, ja.
Nee. Und wie du schon sagst, es ist super, super subjektiv, wie man das auch empfindet. Und Also, ich weiß nicht, stellt euch einfach mal vor einer Sache, vor der ihr wirklich panische Angst habt. Und das macht ihr einfach, müsst ihr den ganzen Tag tun. Und es kommt einfach mal so. Stell dir vor, The Ring steht einfach immer mal so hinter dir. Und du kannst nichts dagegen tun. Und du kommst auch nicht weg. Das ist Horror. Und ich finde, es sollte viel mehr gewürdigt werden, was diese Menschen tagtäglich leisten. Auch im Kontext Familie, ne? Ja.
Wie entsteht denn so eine Angststörung? Also wir haben ja eben gesagt, es ist halt tatsächlich ein Krankheitsbild, also etwas sehr Ernstzunehmendes. Das muss ja irgendwo herkommen. Also warum entwickeln Leute eine Angststörung?
Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, eine Angststörung zu entwickeln. Einmal gibt es da tatsächlich eine genetische Veranlagungsmöglichkeit. Dann gibt es die Urängste, die in der Menschheit das Überleben gesichert haben. Wie du schon gesagt hast, Dunkelheit, Raubtiere, Fremde, das Alleinsein. Da ist es zum Beispiel auch super interessant, dass es neue Studien dazu gibt, dass wenn die Babys früher schreien gelassen worden sind, dass es dann neue Studien dazu gibt, dass das die Möglichkeit erhöht ist, dass sie später an einer Angststörung leiden, die Kinder und die Erwachsenen.
Ah.
Ja.
Das heißt, die Babys wurden schreien gelassen und das hat in den Babys ausgelöst, dass die eine Angst entwickelt haben. Eine Angst vor Alleinsein, vor...
Ja klar, also es ist ja nun mal so, ne? Die Evolution hat uns ja ganz deutlich mitgegeben, bist du alleine, bist du verloren. Wenn das Baby alleine in der Höhle abgelegt worden wäre und Mama und Papa dann nicht da gewesen wären, dann hätte ja der Säbelzahntiger es zerfleischt oder es wäre erfroren oder so.
Mm.
Das ist ja ein Urinstinkt. Mm. Deswegen schreien die Babys, wenn sie alleine gelassen werden. Das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Das finde ich sehr interessant und finde ich auch sehr wichtig, dass wir das mal in einer eigenen Folge machen, weil Bindungsstörungen oder die Urinstinkte, ne, dass unsere Babys einfach, wir denken, ja, das kann schon in einem Bettchen schlafen mit 6 Monaten. Das spricht gegen jegliche Urinstinkte eines Babys eigentlich.
Ja, wieso? Die Neandertaler haben das auch in die Kinderhöhle gelegt.
Ja, genau.
Nebenan.
Genau. Und dass die Kinder deswegen oder die Babys deswegen natürlich dann schreien und Ängste entwickeln, ist für mich eigentlich nur logisch aufgrund unserer Evolution.
Mhm.
Und das wird irgendwann, wird das dann weggehen. Ne? Das ist ja auch so bei der Angst. Alterstypische Angst ist auch nicht schlimm bei Kleinkindern oder bei Jugendlichen oder so.
Mhm.
Die soll sich halt dann nur weiterentwickelnd wieder rausschleichen. Was auch super interessant ist, finde ich, dass bei den Phobien, das hat man ja entweder oder man hat es nicht. Und manchmal ist auch gar nicht klar, woher kommen die auf einmal. So, und da gibt es Untersuchungen zu, dass es wahrscheinlich so ist, dass diese erblich angelegte Urangst quasi über Generation von Dunkelheit oder Spinnen oder so immer noch mehr verstärkt worden ist, bis es dann irgendwann eine Phobie geworden ist.
Ah, interessant.
Ja. Weil das irgendwann mal bei dem Ur-Ur-Ur-Opa das Überleben generiert hat und sich das so in die Psyche eingebrannt hat, dass das halt über Generationen mitgekommen ist. Also zum Beispiel die Angst vor Spinnen. Dann war dann quasi der Ur-Ur-Ur-Opa, der hat dann richtig bei einer Spinne reagiert, bei einer Giftspinne. Und das hat sich dann zu dem nächsten immer weitergetragen. Und jetzt ist es dann quasi eine Phobie, obwohl die gar nicht mehr eine Rolle spielt, diese Angst.
Interessant.
Damals aber bei der einen Person in der Situation schon. Ja, finde ich auch mega interessant. Dann können noch stark belastende Lebensumstände wie Stress auf der Arbeit oder zu Hause auch noch dazu führen, dass man eine Angststörung bekommt. Und falsch erlerntes Verhalten von den Eltern, die ihre Ängste quasi übertragen haben. Also wenn meine Eltern Angst vor Hunden hätten, wäre die Wahrscheinlichkeit groß, dass auch ich Angst vor Hunden bekommen würde. Der Mensch ist ja eh immer super individuell. Es gibt nicht so dieses das und das, das fördert das, sondern das sind so von der Forschung her die Möglichkeiten, die eine Angststörung auslösen könnten.
Mhm.
Und die werden in der Regel auch immer, wie ich gerade eben schon gesagt habe, heftiger. Ich hatte zum Beispiel eine Mutter, das war richtig krass, die hatte eine generalisierte Angststörung. Also es hat angefangen, dass sie Angst hatte, dass beim Umgraben mit ihrem Mann, bei der Gartenarbeit mit ihrem Mann, ne, dass da...
Och nee, ist das jetzt wieder so ein Synonym für Sex?
Ja.
Oh.
Wieso?
Ich dachte jetzt wirklich, die hätte wirklich In der Gartenarbeit, dass sie dann irgendwas verliert oder so.
Nein.
Boah, können wir uns bitte darauf einigen, dass wir hier einfach Sex sagen? Bitte, hier sind keine Kinder in der Umgebung.
Aber wir wissen nicht, vielleicht hört das irgendjemand mit seinen Kindern. Ich möchte das nicht.
Nein, das hört garantiert niemand mit seinen Kindern. Außer dann sind die Leute, also nee, sorry, nein, nein. Sex. Also die Frau hatte Sex mit ihrem Mann und dann?
Bei der Bepflanzungstaktik. Ich möchte das nicht. Ich möchte das nicht.
Oh
mein Wahre
Gott.
Meine Grenze, Mimi. Bei der Bepflanzungstaktik hatte sie total Angst. Hatte sie totale Angst, dass er in ihr stecken bleibt. Was?
Taktik vor allem. Bei der Bepflanzungstaktik? Okay. Also Taktik habe ich jetzt in dem Department noch nicht. Okay, ja. Aber okay. Okay.
Maßnahme. Bei der Bepflanzungsmaßnahme.
Hatte sie Angst, dass er in ihr
beim
stecken
Düngern.
Bleibt?
Ja. Hatte sie panische Angst, dass er in ihr stecken bleibt. Es war kein, es ist noch nie vorher passiert. Es war überhaupt nicht begründet.
Oh nein.
Diese Angst hat sich aber so weit weiterentwickelt, dass sie irgendwann keine Berührung mehr von ihm zulassen wollte.
Wie hat sich diese Angst entwickelt? Also seid ihr dem auf die Spur gekommen, woher das kam?
Ich habe sie dann an eine Therapeutin angebunden. Also ich habe gemerkt, dass das schon sehr nach generalisierter Angst riecht. Das wusste sie selber noch nicht. Und ihr Mann war völlig verzweifelt natürlich, weil sich das immer weiter ausgebreitet hat und sie tatsächlich mit ihm noch nicht mal mehr in einem Zimmer schlafen wollte.
Ach du Scheiße.
Ja, das war echt schlimm.
Aber wie entsteht sowas? Also die Frau hatte ja, also woher kommt sowas?
Ja, eins von den Sachen. Kann auch noch ein einschneidendes persönliches Lebensereignis in der Vergangenheit gewesen sein. Kontrollverlust. Das ist es ja bei psychischen Erkrankungen und Belastungen. Ne? Man versucht irgendwie eine logische Erklärung dafür zu kriegen. Aber das gibt es halt häufig nicht.
Und dann heißt es einfach nur halt, die bestehende Angst irgendwie zu therapieren.
Genau. Und Angst ist ein Arschloch. Und das Schlimmste bei der Angst ist, wenn man das therapieren möchte, muss man durch die Angst durchgehen, damit es besser wird. Mhm. Weil der Körper signalisiert dir ja, dass das total gefährlich ist. Und der Körper zeigt dir ja, dass du das auf keinen Fall machen sollst. Das heißt, du müsstest jegliche Warnsignale deines Körpers ignorieren, um es trotzdem zu tun.
Was hältst du von der guten alten Konfrontationstaktik? Es wird doch immer in so Serien und so gezeigt, Theo hat total Angst vor Spinnen und dann wird er in so einen Raum voller Spinnen geworfen.
Ja, okay. Das ist ein bisschen, das ist so typisch Amerika eigentlich.
Ja, deswegen meine ich ja. Also, was hältst du davon?
Ja, also theoretisch ist es schon so, dass die Behandlung darauf aufgebaut sein soll, das Vermeidungsverhalten zu reduzieren. So, und die Angstsymptome dadurch zu reduzieren. Also eigentlich ist es so, dass wenn du Angst vor einer Spinne hast, dein Körper dir ja alle Warnsignale gibt, die auch wirklich real sind und du dann mit Hilfe von einer Therapeutin oder einer Sozialarbeiterin in Kombination, also was ich ja häufig mache, ist, die Kinder sind oder die Jugendlichen oder die Eltern sind angebunden bei einer Therapeutin und die besprechen das und ich mache dann Exkurse mit denen. Also mit meinen Sozialphobies gehe ich dann ins Aquis.
Was so, ist Axis?
Unser Einkaufszentrum hier in Oche.
Das ist doch Deutschland bekannt.
Ja, wirklich.
Okay, das heißt, also Sozialphobies meinst du Leute, die eine Sozialphobie haben?
Genau, da kommen wir ja gleich noch näher zu. Aber die haben natürlich Angst vor in großen Menschenmassen. Aber jetzt zum Beispiel der Weihnachtsmarkt in Aachen. Ich habe ständig irgendwelche Exkurse gemacht. Glühwein trinken, dann habe ich das mit denen, die haben das therapeutisch vorgesprochen, ich habe das nochmal mit denen vorbesprochen, ich habe das mit denen ganz klar kommuniziert und dann sind wir raus. Das muss halt gut begleitet sein, ich bin kein Fan davon, weil sonst verstärkt das nur noch alles. Aber theoretisch ist der Ansatz schon nicht falsch, weil der Körper hat ja diese Reaktion. Und dann musst du halt dem Körper zeigen, dass das unbegründet ist. Dass wenn du das schaffst und machst, dass dann ja nichts Schlimmes passiert. Weil die denken ja, es passiert dann mal irgendwas Schlimmes. Und das kannst du denen 10.000 Mal sagen, dass da nichts passiert. Also, ja, du mich auch. Im Lefttag nicht. Und wenn die dann ganz klar bei dir sitzen und sagen, ja, ich weiß, dass da nichts passiert. Ja, und dann können die gut darüber sprechen, aber in der Situation sind die ja nicht mehr Herr ihrer Sinne, sondern switchen dann in ein anderes Gehirn quasi um. Freeze, fight or flight, das ist auch bei Trauma so, dann kann das Gehirn quasi nur noch fliehen, kämpfen oder erstarren.
Interessant.
Und dann kann man auch nicht mehr klar denken. In der Situation kann keiner klar denken. Und deswegen ist es wichtig, die Skills zu haben oder Menschen um einen herum zu haben, die einen dann da rausholen.
Ich finde das so super interessant, weil jeder kennt es ja. Also jeder war ja schon mal in einer Situation, in der man nicht rational handelt aufgrund von Angst. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass das einfach ein Teil meines Lebens ist, also dass ich damit täglich umgehen muss, oder fast täglich, ne? Das ist ja eine Höchstleistung. Also es muss ja so anstrengend sein.
Und das nimmst du jetzt mal 100 und dann kannst du eine Panikattacke in Ansatzweise beschreiben. Weil du konntest ja in dem Moment raus aus der Situation und dann war dir klar, jetzt geht's mir gut. Das ist halt nicht ansatzweise so wie eine Panikattacke.
Also jeder kennt ja auch dieses Gefühl, auch schon als Kind, wenn man die Kellertreppe hochrennt, zum Beispiel. Das ist ja auch so ein Mini, wo man dann auf einmal Angst bekommt.
Ja.
Und ich hatte das tatsächlich gestern Abend, weil ich nämlich nachts aufs Klo gegangen bin. Und ich habe dann manchmal zum Beispiel so Gedanken, es war ja alles dunkel, ne? Und ich habe die Klotür aufgemacht und es war ja alles dunkel, dass dann da auf einmal jemand steht oder so.
Oh mein Gott.
Und dann, ja, das ist ganz furchtbar. Und dann bin ich so richtig panisch in mein Zimmer zurückgerannt. Und dann so, habe ich so die Tür zugemacht. So, okay, jetzt bin ich, als wenn ich dann so sicher wäre vor demjenigen, der dann im Flur stand oder so. Aber das habe ich wirklich noch häufig, dass ich dann, habe ich auch häufig unter der Dusche, dass ich dann, wenn ich alleine in der Wohnung bin und ich dusche, dann sage ich immer so, okay, jetzt machst du deine Augen zu, okay. Und dann mache ich manchmal wirklich panisch, so, okay, meine Augen auf, so, okay, ist keiner da, ist keiner da. Ja, richtig krass, dann mache ich diesen Move hier, den hier.
Ja, dein Mutzi-Move.
Mein Move, den mache ich auch schon, seitdem ich klein bin, immer, wenn ich im Pool bin oder sowas, dass ich dann so ganz schnell mit meinen Händen über meine Augen gehe, damit halt das Wasser weggeht. Und den Move mache ich auch immer unter der Dusche, wenn ich dann auf einmal so, das ist dann auf einmal so ein beklemmendes Gefühl in der Brust und dann so, und dann auf einmal, okay, gut, alles gut, alles gut.
Echt?
Ja, das habe ich, das wirklich häufig. Gestern Abend hatte ich das auch noch. Ja.
Aha. Interessant, interessant.
Fang nicht an, mich zu analysieren. Übrigens, Fun Fact über Sarah. Man kann mit Sarah keine Filme gucken. Leute, man kann mit Sarah keine Filme gucken, wenn die Charaktere nur ansatzweise psychologisch interessant sind. Die fängt dann an, laut die Leute zu analysieren. Ah, ja klar, das macht er jetzt deshalb, ja, ist logisch. Oh.
Boah!
Und dann muss man wirklich sagen, so Sarah, halt die Gosch jetzt. Ne? Ach so, habe ich es wieder laut gesagt? Ja, sorry, sorry. Ja klar, Bindungsstörung. Weißt du, von einem fiktionalen Charakter, ja, klar, Bindungsstörung.
Das Interessanteste war hier Criminal Minds.
Ja.
Am Anfang habe ich die so gesuchtet, irgendwann waren die so absurd, die Sachen. Da habe ich gedacht, jetzt macht das keinen Sinn mehr.
Also der Typ hat eindeutig eine Bindungsstörung, das würde der niemals machen. Ja. Nee, aber das habe ich tatsächlich sehr häufig. Und deswegen, ich habe immer, also ich stelle mir das quasi so vor, dass dieses Gefühl, weil in dem Moment handle ich ja auch zero rational, also zero. Und ich weiß ja auch, dass da niemand ist. Aber es ist dann so, es ist auch manchmal, wenn ich dann zum Beispiel aus der Toilette komme und es ist alles dunkel und dann gehe ich so die ersten Schritte, weil ich denke, es ist ja nichts und dann auf einmal fange ich doch an zu rennen. Also dann auf einmal bin ich auch so, okay, und die letzten drei Schritte renne ich dann doch. Das ist total gaga. Und dann, wenn ich mir vorstelle, dass dieses Gefühl, dass bei mir sind das ja immer nur so ein paar Sekunden.
Ja, genau.
Dass dieses Gefühl einfach minutenlang da ist.
Und du dem nicht entfliehen kannst.
Genau, und ich dem nicht entfliehen kann. Das muss ja Horror sein.
Ist es auch.
Das, also, ich finde ja diese 3 Sekunden, in denen ich das habe, schon immer Horror. Aber das muss ja ganz schlimm sein.
Und jetzt kannst du dir vorstellen, jetzt kannst du dem Gefühl entfliehen und du kannst am nächsten Morgen ganz normal dein Leben weiterführen. Was aber bei Angststörungen ganz oft passiert, ist, dass die sich ja immer mehr einigeln. Und dass die betroffenen Personen immer weniger Teil von der Gesellschaft werden. Weil die natürlich versuchen, diese möglichen Angstauslöser aus dem Weg zu gehen. Mm. Ist ja logisch, ist ja das normalste Verhalten. Mm. Nur das wird halt immer krasser. So wie die Mutter, die halt irgendwann nicht mehr neben ihrem Mann schlafen wollte, gibt es halt auch Menschen, die irgendwann nicht mehr, weil die Angst vor den Wald haben, nicht mehr in den Wald gehen, sondern irgendwann nicht mehr vor die Tür gehen.
Mm.
Und die Angst immer größer wird, weil die halt nicht da durchgehen. Und das ist wirklich übel, wenn die sich dann nur noch zu Hause verschanzen, weil auf einmal alles denen Angst macht. Mhm. Das ist halt wirklich ein Kreislauf nach unten. Und wenn dann noch Kinder betroffen sind, das ist natürlich dann nicht so prickelnd.
Mhm.
Ja. Es gibt tatsächlich auch echt ein tolles YouTube-Video. Ich würde sagen, das verlinken wir euch auf jeden Fall.
Mhm.
Das ist von der Stiftung Gesundheitswissen. Was sind Angststörungen? Das ist super. Das kann ich echt empfehlen. Das ist kurz, knackig. Da wird das nochmal beschrieben, auch die verschiedenen Angststörungen und so. Das ist auch sehr leicht beschrieben. Also wenn ihr auch Angehörige habt, die eine Angststörung haben, ist das A und O, sich zu informieren. Also das nicht ernst zu nehmen, ist ein No-Go. Aber es ist leider auch häufig von Familien und Freunden so, dass die halt der Angst helfen. Und das ist halt echt kacke. Weil die halt,
inwiefern der Angst helfen?
Ja, dass die halt auch mit versuchen, vermeidende Situationen zu kreieren.
Hm.
Also wenn die zum Beispiel Angst haben vom Busfahren, werden die Personen dann häufig abgeholt.
Aber das finde ich ehrlich gesagt schwierig, weil ich meine, jeder kennt ja jemanden, der manche Situationen vermeidet, weil die dem unangenehm sind oder weil er sich in der Situation nicht wohlfühlt. Also ab wann ist denn eine Angst schon eine Angststörung? Oder ist es dann direkt von, wenn es halt immer diese eine Situation ist, ist es dann direkt von Anfang an eine Angststörung?
Also wenn du mal Angst hast, dich das aber in deinem Leben nicht beschneidet und das in Ordnung ist, ist es ja nicht schlimm. Ich kenne auch einige, die haben Flugangst, die fliegen einfach nicht. Ja, dann sind die halt nicht wirklich beschnitten vom Leben. Manchen stört das aber so sehr, dass die sich dann therapieren lassen.
Mhm, verstehe.
So.
Mhm.
Ne, eine Freundin unserer Mutter, die hat sich ja auch Beruhigungstabletten eingeschmissen, die ganzen Flug durchgepennt und das war okay.
Mhm.
Ja, warum denn nicht? Also das darf man halt auch dann nicht verurteilen. So. Ist halt nur schwierig, wenn man dann Kinder hat. Und dann den ganzen Flug nicht für die Kinder ansprechbar ist. Ne? Wie lange schläft die Mama denn schon? Jo, schon 5 Stunden. Ich muss aber pipi. Upsi.
Ja, das könnte mir aber auch passieren, weil ich penne auch immer durch, weil ich immer Reisetabletten nehme, weil mir immer schlecht wird. Ich penne auch komplett durch.
Ja.
Also da muss ich dann auch meinen Mann mit den Kindern beschäftigen. Ich bin da raus.
Ja, solange er da nicht auch pennt. Ja.
Der kann sowieso nicht im Flugzeug pennen. Der kann ja sowieso nie pennen. Also das
der kann ja sowieso nie pennen. Ja,
das ist, der hat wahrscheinlich irgendwie Insomnie oder sowas, aber das ist nochmal ein anderes Thema. Aber im Flugzeug kann der sich um die Kinder kümmern.
Ich kann auch im Flugzeug nie pennen. Als wir mal hier zur Domrep geflogen sind, da habe ich auch über 24 Stunden nicht gepennt.
Boah, ich penne komplett.
Weiß, das ist so, ich hasse dich auch dafür. Wenn ich neben dir sitze und ich sehe dich dann schnarchen, ich würde das auch so gerne können, ich hasse dich so dafür.
Als ich mit Papa nach Marokko geflogen bin, bin ich original auf dem Rollfeld noch eingeschlafen und vom Aufsetzen wach geworden. Das war einfach Traum.
Das ist auch eine Gabe.
Ja, das sind die Tabletten. Weil da auch so schlaft, von den Tabletten wird man halt müde.
Ich will
vielleicht
solltest
du das auch mal einschmeißen.
Ja, vielleicht wenn die Kinder größer sind oder so, wenn ich mit meinem Mann alleine bin.
Ja.
Ja, also das Ding halt auch mit der Angst ist, du hast ja gefragt, ab wann ist das so? Ich glaube, wenn es halt einen selber stört.
Mm.
Und dann ist es leider, wie wir schon ein paar Mal besprochen haben, auch so, dass man dann zum Arzt geht.
Mm-hmm.
Und dann wird aber erstmal wieder nur die Somatik erkannt. Mm-hmm. Durchfall, dann viele sagen, boah, ich habe Probleme mit dem Herzen. Einige sagen ja auch, ich hatte einen Herzinfarkt. Und dann heißt es, nee, hatten sie nicht.
Mm-hmm.
Ich glaube, das war eine Panikattacke. What? Kann ich sein? Ich kriege doch keinen Panikattack. Niemals.
Mhm.
So ein gestandener Bär oder so. Ne? Das ist ja auch nicht selten so.
Mhm.
Und dann haben die dann Durchfall oder Schweißausbrüche oder Schwindelanfälle. Und dann wird halt erstmal nur wieder dieses Symptom behandelt. Und deswegen ist es leider auch in diesem Krankheitsbild so, dass es ganz spät erst erkannt wird oder falsch erkannt wird. Deswegen bin ich halt ein Fan davon, direkt breitfächrig zu gucken. Nicht nur zum Hausarzt zu gehen, sondern wenn euer Gefühl sagt, das kann nicht Sinn, dann geht bitte zum Psychiater. Der kann nämlich mit euch aufgrund eurer eventuellen psychischen Probleme eine Diagnostik machen. Man darf halt nicht unterschätzen, dass die Angststörung zu einer der häufigsten psychischen Erkrankungen in Deutschland zählt.
Das habe ich auch gelesen und ich war total erschrocken. Das hätte ich niemals gedacht.
Ja. Mit der Depression, also 15% der Bevölkerung, das sind halt statistisch gesehen mehr Frauen als Männer, die betroffen sein sollen. Aber das ist schon echt eine Menge. Im Durchschnitt soll es mit 21 erkannt werden. Aber ich kenne natürlich auch deutlich jüngere Patienten.
Und in diesen Statistiken sind ja nur die diagnostizierten Fälle.
Richtig. Und ich lehne mich jetzt mal sehr weit aus dem Fenster. Meiner Meinung nach sind es in der Statistik mehr Frauen als Männer, weil mehr Frauen sich auch sowas diagnostizieren lassen.
Mhm.
Nicht, weil sie generell ängstlicher sind, sondern weil sie einfach durch die Evolution und durch unsere Gesellschaft einfach da vielleicht eher einen Zugang zu haben.
Und viel sensibilisierter sind.
Genau. Mhm. Und dann auch irgendwie mal zum Psychiater gehen und der dann sagt, okay.
Mhm.
Und Männer dürfen ja keine Schwäche zeigen und
müssen
das Wild erlegen und nicht vor dem wegrennen dürfen.
Ja. Was mache ich denn, wenn ich sehe, dass mein Freund, meine Freundin gerade eine Panikattacke hat, eine richtige Panikattacke hat? Wie agiere ich dann in der Situation? Also was kann ich dann machen, um die Person runterzubringen? Was hilft dann wirklich? Wahrscheinlich so ein Spruch wie, das wird schon wieder oder sowas,
ja.
Ist dann wahrscheinlich nicht so angebracht.
Oder reiß dich mal zusammen.
Ja, genau. Ja.
Wichtig dabei ist es, andere Sinne anzusprechen. Wir wissen ja jetzt gerade nicht, warum die Freundin oder der Freund eine Panikattacke hatte. Ist es eine generalisierte Angststörung oder ist es eine Phobie oder woher kommt diese Angst? Das heißt, wenn diese Person schon selber daran gewöhnt ist, Panikattacken zu haben, wird sie eine Skilltasche bei sich haben.
Eine Skilltasche?
Eine Skilltasche.
Was ist eine Skilltasche?
Also Skills, sagt ihr?
Ja, Skills. Also ich kenne den englischen Begriff Skills. Ich weiß aber jetzt nicht, wie das in deinem Kontext verwendet wird.
Okay. Skills sind Ablenkungen quasi, die dich, dein Gehirn, was gerade nur in dieser Alarmbereitschaft, Panik, Panik, Panik ist, wieder auf was anderes konzentrieren soll.
Mhm.
Es gibt tief gestapelte Skills, wie guck dir mal die rote Farbe an, du kannst dir ja mal angucken, wie viele, also wenn man merkt, ich werde unruhig und das ist eigentlich so der Punkt, die merken, ich kriege gleich eine Panikattacke, dann können die schon Sachen anwenden, um dann nicht da reinzukommen. Das ist das langfristige Ziel. Wenn die aber schon da drin sind, hilft eigentlich nur etwas richtig Krasses, wie Ammoniakstäbchen vielleicht oder kaltes Wasser oder eine Klatsche. Ja, vielleicht, vielleicht nicht eine Klatsche, weil man weiß ja nicht, ob derjenige oder diejenige Gewalterfahrung hatte.
Mhm.
Oder was Scharfes in den Mund. Das habe ich auch ganz oft, dass ich denen was Scharfes in den Mund gebe und die dann nur, der ganze Körper nur im Alarmbereich auf wegen diesem Scharf ist.
Mhm.
Ja. Und dann beruhigt der Körper sich wieder. Weil der ja wirklich gerade denkt, der muss sterben oder irgendwas stimmt jetzt gerade nicht. Ne? Mhm. Und diese Alarmbereitschaft ist ja eigentlich nur, weil unser Körper so genial ist und uns vor irgendetwas Imaginärem schützen will. Und diesen Schutzmechanismus müssen wir durchbrechen, indem wir dem klassisch andere Reize geben.
Interessant. Da wäre ich niemals drauf gekommen. Ich hätte jetzt wahrscheinlich einfach auf die Person eingeredet.
Nee.
Oder so, beruhig dich.
Nee.
Guck doch, ist doch alles in Ordnung. Das bringt dann gar nichts.
Nee, gar nichts. Was du machen kannst ist, also ich sage dann auch manchmal, wenn die, das ist jetzt nicht in Bezug auf Panikattacken, aber ich habe auch schon mal bei dem Kind, was völlig ausgerastet ist bei jemandem zu Hause, habe ich auf einmal angefangen, laut zu singen und zu tanzen.
Hm.
Und das Kind war so perplex und hatte einen anderen Reiz, dass es aufgehört hat.
Hm.
Und alles andere vorher hat halt nichts gebracht und du konntest dieses Kind halt auch nicht anfassen, weil sonst hätte es auch sein können, dass es dich verletzt.
Hm.
Und dann habe ich total weird angefangen, irgendwas zu singen und zu tanzen und das Geschwisterchen hat auch mitgemacht und die Mutter hat mich angeguckt, als würde ich gleich irgendwie eingewiesen werden müssen, aber es hat funktioniert.
Hm.
Also immer einen anderen Reiz setzen.
Also Ablenkungsmanöver starten.
Ja, mit einem der Sinne. So. Und wenn du nicht direkt selber da bist, kannst du anfangen zu reden, zu lachen. Oder du kannst Sachen erzählen, die im Hier und Jetzt sind. Manchmal driften die ja dann auch so ab. Und dann heißt es, es kommt ja darauf an, warum die eine Panikattacke hatten. Und wenn die dann weggedriftet sind, dann kann es sein, dass die einfach wieder ins Hier und Jetzt geholt werden müssen. Dass hier jetzt gerade nichts passiert. Also entweder hast du dann die Skilltasche bei dir oder sie hat eine Skilltasche bei dir oder irgendwie, man kann dann irgendwie dann was. Ich habe auch schon mal, da hatte das Mädchen keine Skilltasche, das war noch ganz am Anfang, die ist mir echt weggedriftet. Da habe ich draußen Papiere aus der Tasche angezündet und den Rauch der quasi unter die Nase gerieben.
Mhm.
Dann war die dann wieder da.
bei den verschiedenen Angststörungen, die es gibt, wenn wir jetzt zum Beispiel bei den Phobien bleiben, da hast du in deinem Job ja wahrscheinlich am meisten mit den Sozialphobies, wie du eben schon gesagt hast, zu tun. Das finde ich ein sau interessantes Thema, weil ich da auch immer das Gefühl habe, dass auch Menschen, die introvertierter sind, sind hier nicht direkt Sozialphobiker.
Nein.
Und das möchte ich auch gerne mit dir besprechen. Wo muss man da wirklich die Linie ziehen? Ab wann fängt wirklich eine Sozialphobie an? Und wann fühle ich mich einfach nur nicht so sicher irgendwie, wenn ich in einer Gruppe von Leuten bin, die ich nicht kenne zum Beispiel?
Also Sozialphobie heißt ja nichts anderes als Angst vor Situationen, in denen man im Mittelpunkt steht, zum Beispiel bei öffentlichen Reden oder bei vielen Leuten. Ich hatte auch schon Sozialphobiker, die aufgrund von Corona irgendwann gar nicht mehr aus dem Haus gegangen sind. Dann hat sich das halt weiterentwickelt, weil die dann auch Angst bekommen haben. Was denken die über mich? Die gucken so komisch. Mhm. Wieso gucken die so komisch? Die könnten irgendwie was doof finden, was ich anziehe und so. Dann entwickelt sich das halt dann weiter, ne?
Mhm.
Ich glaube, Sozialphobie ist also wirklich super, super schwierig. Weil du, wie du eben schon gesagt hast, Leute, die sehr introvertiert sind, die leiden aber nicht so extrem darunter. Die sind trotzdem noch lebensfähig. Also meine Große zum Beispiel mag es auch nicht gerne, vor anderen Menschen zu reden. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass die sozialphobisch ist, weil sie in vielen anderen Situationen es trotzdem schafft, auf Menschen zuzugehen und Freundschaften zu schließen und so.
Mhm.
Natürlich wird sie nie der extrovertierte Typ sein wie ihre Mama oder wie ihre kleine Schwester. Und das ist auch okay so. Dafür würde ich jetzt nicht sagen, boah, du bist jetzt voll der Sozialphobiker.
Mm.
Wenn die aber in allen Lebensbereichen ganz starke, lebensprägende und einschneidende Probleme hätte, dann würde ich schon mit der mal zum Arzt gehen.
Wenn wir jetzt Sozialphobie definieren, das heißt also, man hat eine Sozialphobie, wenn es dich wirklich in deinem täglichen Leben beeinträchtigt, wenn es dich daran hindert, an sozialen Events oder einfach am Leben mit anderen Menschen teilzuhaben. Also wenn es schon so weit kommt, dass du deshalb nicht mehr rausgehen willst oder dass du dich deshalb diesen Situationen aktiv entziehst, sozusagen.
Ja, genau. Wenn die dann quasi zu mir kommen sollen mit dem Bus, ist das quasi schon die Challenge. Bereite dich darauf vor. Wie kannst du zu mir kommen? Hast du deine Skilltasche? Dann ist das schon die erste Challenge und wir bereiten das dann nach. Hör dir was rein, also hör was, les was, hast du deine Skills, kannst du was anfassen, sowas zum Beispiel. Ne? Das ist dann schon die erste Challenge, bevor quasi die Einheit bei mir angefangen hat.
Wenn wir jetzt konkret darüber sprechen, also nehmen wir mal an, du hast einen Jugendlichen, der Sozialphobiker ist. Und du bist ja dann immer in Absprache mit der Therapeutin oder dem Therapeuten. Wie wird sowas dann angegangen? Also wie geht ihr dann gemeinsam diesen Fall an?
Also meistens ist es so, dass ich zuerst mit dem Therapeuten oder der Therapeutin spreche und wir uns dann quasi abstimmen. Oder ich ihr dann quasi von dem, wie ich den Exkurs mit dem Jugendlichen oder der Jugendlichen gemacht habe, dann später das nochmal berichte und wir dann nochmal irgendwie gucken, was kann da ein bisschen feinjustiert werden und sie das dann nochmal mit dem auch nochmal nachbespricht oder mit ihr.
Also das heißt quasi, in der Therapie wird die Theorie besprochen
Und
du machst dann die Praxis.
Ja, genau. Und was auch wichtig ist, ist, dass es entweder so jemanden gibt wie mich, der das macht oder halt auch, keine Ahnung, später Eltern oder so. Also es muss dann nicht ein Sozialarbeiter sein, aber wenn es Eltern oder Familie sind, die das begleiten, so Exkurse, müssen die auf jeden Fall gut informiert über diese Krankheit sein. Weil es gibt sehr schön viele, viele Fallen, in die man tappen kann.
Okay, lass uns das mal durchspielen. Also du kriegst den Fall hier, Sozialphobiker, wir müssen jetzt natürlich was ausdenken, weil es natürlich auch sehr breit gefächert ist. Aber du hast ja eben schon gesagt, Challenge, Bus fahren. Dann gibst du ihm schon diese Skill-Tasche mit irgendwas anfassen und so weiter. Das ist dann auch wieder Teil dieses Ablenkungsmanövers? Oder was bewirkt das dann?
Ja, genau. Das bewirkt, dass der Körper sich quasi nicht auf die Symptome der Angst konzentriert, wie dieses Herzrasen oder diese Atemnot oder dieses Druckgefühl in der Brust, sondern eher auf den Reiz, der nach außen gerichtet ist. Und das muss man trainieren. Und das muss man erbitterlich jeden Tag trainieren und das kostet so viel Kraft und so viel Energie und so viel psychischen Stress bedeutet das. Weil, na klar, das muss man immer wieder bewusst gegen seine inneren Instinkte handeln.
Und dann steigerst du das quasi. Du hast ja eben gesagt, du gehst dann mit denen auch irgendwie Glühwein trinken und so weiter. Das ist dann wahrscheinlich schrittweise, führst du diese Person dann an soziale Situationen heran.
Genau. Und Ziel ist es, dass die Person merkt, dass das, was der Körper ihr oder ihm suggeriert, nicht der Realität entspricht. Die kriegen dann Panik, wir schaffen es dann durch diese Panikattacke durch und dann passiert ja nichts Schlimmes. Und das ist Balsam für den Körper und für die Seele, weil das brauchen wir. Und bis dahin muss es aber leider durchgeführt werden. Also so eine Einheit, normalerweise dauert eine Einheit bei mir 1,5 bis 2 Stunden. Wenn ich solche Exkurse mache, mache ich 2, 2,5 Stunden daraus. Wenn es dann nicht gut ist, wird der Termin auch nicht abgeschlossen. Mhm. Ich lasse die dann nicht halb gar irgendwie da raus oder so. Das ist das Ziel. Das Ziel ist, dass die sich dann gut fühlen. Dann sind die natürlich völlig fertig.
Boah, ja, das kann ich mir vorstellen.
Ja, ist auch echt heftig. Also es ist wirklich wichtig, geht lieber einmal mehr zum Arzt oder zu einer Ärztin. Lasst es professionell testen. Weil ähnliche Symptome können halt auch von der Schilddrüse oder von Herzproblemen kommen. Kann ja wirklich sein. Mhm. Ne? Oder kann halt auch andere psychische Erkrankungen als Ursache haben.
Wo wir gleich noch drüber sprechen. Vorher aber noch zur generalisierenden Angst.
Ja, da ist es ja so, das haben wir ja schon ein paar Mal angeschnitten, da geht es um ständig unbegründete Ängste. Die treten einfach auf. Du hast ja auch schon gesagt, ne, das geht darum, dass den Liebsten was passiert. Mhm. Und diese generalisierte Angststörung ist auch wirklich ein Arschloch. Weil es gibt ja keine Lösung dafür. Mhm. Bei einer Phobie gibt es ja eine Lösung, tu es weg. Bei einer Panikattacke, nimm Riechsalz, dann geht es dir vielleicht besser. Und bei dieser generalisierten Angst, das ist ja nur in deinem Kopf und das ist ja so abstrakt, dass wir alle möglichen Sachen ja durchdenken können, es aber ja so abstrakt ist, dass da keiner drankommt. Mhm. Ist halt arschig.
Und das habe ich tatsächlich auch manchmal.
Mimi, jetzt machst du mir Angst. Und jetzt weiß ich auch, warum du die Folge so interessant, also dieses Thema so interessant fandest.
Aber das habe ich dir auch mal erzählt, tatsächlich. Vor einigen Jahren, als wir auf einem Junggesellenabschied zusammen waren in Berlin.
Ah.
Da habe ich dir das mal erzählt. In der Straßenbahn.
In der U-Bahn,
oder so. Ja, weißt du das noch?
Ja, weiß ich noch.
Und das hatte ich vor ein paar Jahren wirklich extremer, dass ich andauernd Angst hatte, dass jemand stirbt aus meiner engsten Familie. Also zum Beispiel, ich wusste, dass Mama von dir nach Hause fährt und ich hatte Angst, dass die dann einen Autounfall hat.
Krass. Stirbt.
Oder mein Freund war im Flugzeug und ich habe dann 1000 Mal gecheckt und habe gesagt, sag mir sofort, wenn du da bist, sag mir sofort, wenn du angekommen bist. Also ich weiß
gerade
nicht.
Du bist doch sonst so chillig.
Ja, aber also ich weiß nicht, woher das kommt und ich hatte das, also in dem, ich meine, wie lange ist das jetzt her? Vor 6, 7 Jahren?
Ja,
irgendwie
vor 7 Jahren, denke ich, ja.
Zu der Zeit, ich weiß nicht warum, aber da hatte ich das wirklich extremer. Und ich weiß nicht, woher das kam und ich weiß auch nicht, warum das dann wieder weggegangen ist, weil ich habe das jetzt heute halt nicht mehr so krass. Und ich glaube auch nicht, dass das jetzt eine ausgeprägte Angststörung war oder so.
Nein.
Aber ich hatte einfach diese Gedanken wirklich häufig. Und es war auch, dass ich dann nicht schlafen konnte und so deshalb. Wenn ich halt wusste, jemand ist unterwegs oder sowas, ne? Und deswegen kann ich mich auch da dann irgendwie wieder damit identifizieren, wenn ich mir halt tatsächlich vorstelle, das mal 1000.
Ja.
Das macht dich ja komplett kirre. Also ich glaube, ich finde, das ist so wirklich fast eins der schlimmsten Sachen, die ich mir vorstellen kann, dass du dauerhaft Angst hast, dass irgendwas Schlimmes passiert, weil da kommst du ja nicht raus. Also wie willst du da rauskommen? Was macht man dann?
Es gibt halt auch angstlösende Medikamente, die dann den Prozess und die Therapie auch unterstützen können, so, weil es eben so schwierig ist, über diese Instinkte drüber zu gehen. Aber das muss dann halt ein Psychiater gut besprechen und das ist dann oft die Basis, mit der man dann in der Therapie startet und irgendwann kann es dann im besten Fall wieder abgesetzt werden und manche müssen das dann halt teilweise auch für immer nehmen.
Bei dieser Angststörung kannst du ja eben nicht einmal die Angst durchleben und dann merken, es passiert ja gar nichts.
Ja,
wie
eben,
jetzt
richtig,
bei der Panikattacke
richtig.
Oder bei der Phobie.
Ja.
Das heißt,
deswegen ist sie auch so ein Arschloch.
Genau.
Ja.
Das ist ja super schwer zu therapieren.
Ja. Es ist auch, also Betroffene gehen tatsächlich auch sehr lange zur Therapie, weil der Auslöser eigentlich oft was anderes ist. Also es könnte sein, dass du Angst vor Kontrollverlust zum Beispiel hast oder Verlassungsängste hast, dass das eigentlich der Ursprung ist. Und dann müsste man gucken, woher kommt das denn? Dass das nur das Symptom ist, was du spürst. Ich habe Angst, wenn jemand geht. Aber dann kommt dann so, ja, warum hast du die Angst denn? Was ist denn da los? Das ist eigentlich dann so ein Therapieansatz, der eigentlich in der Regel gut funktioniert, wenn die Betroffenen sich darauf einlassen.
Wie arbeitest du dann mit diesen Menschen? Also, weil wir haben ja eben gesagt, es gibt die Theorie in der Therapie und du machst dann quasi die Praxis. Also du versuchst dann, den Leuten beizubringen, wie sie mit dieser Angststörung trotzdem ein normales Leben führen können.
Genau, ich versuche dann, wenn das Jugendliche sind, dann rede ich mit denen natürlich auch darüber. Aber hauptsächlich machen das natürlich die Therapeuten.
Mhm.
Und dann ist es so, dass wir darüber reden, wo beschneidet dich das denn in deinem Alltag und was können wir dagegen tun?
Also für mich als Laie ist wirklich das größte Problem bei dieser generalisierten Angst, dass du es eben nicht durchleben kannst. Ja, also dass du so einen Therapieansatz eben nicht machen kannst. Weil du kannst ja nicht, ich meine, wie willst du das machen? So, ja, guck doch, der ist doch gut angekommen. Ja, heute. Was ist dann morgen und übermorgen und übermorgen?
Also, du musst halt da an die Ursache dran gehen. Das ist halt wirklich so. Ich gucke dann, wenn die dann so eine Panikattacke bekommen oder wenn die so einen Gedankenkreisel haben, dann gucke ich, was aktiv gemacht werden kann oder wie das Familiensystem beeinflusst. Und alles andere wird dann mit dem Therapeuten quasi geguckt und besprochen. Und das ist manchmal ein jahrelanger Prozess, bis man wirklich an das Kerngeschehen, an die Kernursache drankommt.
Du hast ja eben gesagt, dass Angst auch Teil von anderen Störungsbildern sein kann. Was genau meinst du damit?
Posttraumatische Belastungsstörung zum Beispiel. Das ist ja häufig so, dass die Leute Angst vor etwas Erlebtem haben, was sie bereits erlebt haben. Und wenn sie getriggert werden, jetzt sagen wir wieder das Wort Trigger, oder ein Flashback bekommen, also der Körper das Gefühl hat und der Geist das Gefühl hat, wieder in die frühere Situation zurückkatapultiert zu sein, dann kriegen die natürlich Panik. Und wo Angst einen ganz großen Teil besetzt, ist in Zwangsstörungen natürlich. Also Waschzwang, Kontrollzwang, Ordnungszwang, die klassischen Sachen sind diese Wiederholungszwänge. Da hat man ja auch Angst, wenn man das nicht macht, dass dann etwas ganz Schlimmes passiert, was auch immer das dann ist.
Was können Wiederholungszwänge sein?
10.000 Mal den Lichtschalter an und aus.
Aha.
Oder Türschlösser auf und zu. Dann hörst du klack, 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 klack.
Spielt ja auch mit rein, dass Leute 80 Mal checken, ob alles aus ist?
Ja.
Ja, da kenne ich nämlich jemanden, der, also das ist so extrem da. Da ist man wirklich schon, man fährt schon 10 Minuten. Nee, wir müssen nochmal zurückfahren. Ich glaube, ich habe nicht alles gecheckt. Ich habe nicht geguckt, ob wirklich der Ofen, und wir alle haben gesehen, dass der Ofen aus ist. Aber es bringt nichts, das dann 80 Mal zu sagen. Ja. Man muss dann zurückfahren.
Ja, genau.
Also das haben ja viele, dass man dann irgendwie denkt, Kacke, habe ich das Glätteisen jetzt ausgemacht?
Ja.
Kacke, das ist ja ganz normal.
Ja.
Da hilft übrigens, wenn man quasi alles checkt, zum Beispiel du checkst, ob du den Ofen ausgemacht hast und dann klatschst du danach einmal.
Genau.
Weil du erinnerst dich dann an das Klatschen.
An das Klatschen, sehr gut.
Erinnerst du dich dann.
Ja, genau,
gut,
stimmt.
Ne?
Ja. Woher weißt du das?
Von dieser Person, bei der das so ausgeprägt ist.
Richtig.
Weil die macht das nämlich jetzt immer. Also die zieht den Stecker raus, klatscht.
Ja.
Macht den Ofen aus, klatscht.
Ja.
Lichtschalter aus, klatscht. Also das, und dann erinnert sie sich quasi an die Situation, dass sie da stand und geklatscht hat.
Und das geht sogar noch eine Nummer krasser. Ich habe sogar einen, der hat einen Ticker. Wenn er 10-mal geklatscht hat und also 10-mal den Ticker gesetzt hat, dann hat er alles ausgemacht.
Ja,
weil es kann ja, wenn du das bei vielen Sachen machst, weißt du ja nicht mehr, wie oft das Klatschen ist. Ja, das haben wir dann weiterentwickelt mit dem Ticker.
Voll gut, ja.
Dann guckt er immer auf die Zahl und hat halt die Sicheit.
Ja, außer du zweifelst halt dann an dir selber.
Genau.
Ich guck doch lieber nochmal.
Ja, das war
aber. Vielleicht habe ich ja auch versehen so 2-mal getickert.
Ja, genau. Das war am Anfang auf jeden Fall so. Ja. Was halt auch richtig tricky ist, ich hatte mal ein Mädchen, die habe ich kennengelernt, die wurde mir vorgestellt als Essgestörte, als Anorexie-Kranke. Mhm. Also die hatte Magersucht.
Mhm. Angeblich.
Angeblich, genau. So wurde sie mir vorgestellt. Ich habe sie kennengelernt. Dann ist die in die Klinik. Oh, warte, war das so, dass die in der Klinik? Nee, ich habe sie kennengelernt, da war sie noch in der Klinik. Und ich sollte sie ambulant betreuen, als sie da rausgegangen ist.
Mhm.
Genau. Die war da auch schon zu dem Zeitpunkt, war die 15 und die war das dritte oder vierte Mal da. Also richtig krass. Und in eine Wohngruppe, das war die Empfehlung, aber das wollte das Mädchen nicht und die Eltern wollten das auch nicht. Und deswegen war erstmal so eine ambulante Helferin wie mich, wurde dann da reingesetzt. Das waren auch ganz normale Menschen wie du und ich. Eltern haben beide gearbeitet, der Vater war in der Firma, die Mutter war, glaube ich, selbstständig. Und dann habe ich das Mädchen kennengelernt und habe so mit ihr ihre Geschichte, bin ich mit ihr durchgegangen. Und dann hat sie mir halt gesagt, dass sie ganz schlimm essgestört ist und sich auch schon dreimal die Sonde rausgezogen hat.
Magensonde.
Die Magensonde, also, dass sie selber rausgezogen hat.
Dass sie ja, quasi genau. Künstlich ernährt wurde.
Mhm. Mhm. Und dann haben wir darüber gesprochen, was denn so ihr Problem beim Essen ist. Und dann ist mir aufgefallen, dass ihr eigentlich egal war, was wir gegessen haben, es musste eine gewisse Konsistenz haben.
Ah.
Die hatte Probleme, alles, was über so Haferschleim, mhm, alles, was da drüber war, konnte sie nicht essen.
Also alles, was fester war.
Ja, sozusagen. Genau. Alles, was von der Konsistenz über Haferschleimkonsistenz war quasi. Und dann habe ich gedacht, ich so, wovor hast du denn so große Angst? Und dann kam raus, dass sie eigentlich eine Angststörung hatte. Die hatte nämlich Angst zu ersticken.
Ah, krass.
Und deswegen hat die nichts gegessen.
Oh nein.
Und in der Klinik haben die aber, weil die halt kurz vorm Sterben war, ihr immer nur wegen der Essstörung die Magensonde reingedrückt. Die haben halt immer geguckt, dass das Kind überlebt.
Oh nein.
Ja. Aber die haben halt nie mit ihr die Angststörung bearbeitet.
Beziehungsweise sind einfach nicht drauf gekommen, dass es halt gar nicht um die Kalorien geht.
Ja, das
oder?
Kann ich natürlich nicht beurteilen. Sie sagt, das wurde nie mit ihr besprochen, das wurde nie überhaupt thematisiert.
Mhm.
Da war ich natürlich nicht dabei. Mit der ambulanten Therapeutin haben wir das aber dann besprochen. Und dann wurde sie erstmal richtig auf Angststörung therapiert. Mhm. Weil klar war die schon das dritte Mal in der Klinik, wenn die Ursache nicht behoben wird.
Mhm. Und sie selbst wusste ja auch nicht, was mit ihr los ist.
Sie hat gedacht, sie hat eine Essstörung.
Weil sie quasi gesagt hat, ich kann das nicht essen. Ich kann das nicht essen.
Und weil alle ihr gesagt haben, du isst nichts.
Mhm.
So.
Aber die Kalorien waren ihr eigentlich ganz egal.
Die Kalorien waren ihr egal. Sie hat dann währenddessen, als sie so mega abgenommen hat, ein Körperschema-Problematik aufgebaut. Also, dass die halt nicht gut einschätzen konnte mehr, was ist schlank, was ist nicht schlank. Das haben oft Essgestörte, also vor allen Dingen Magersüchtige, dass die dann, das kennt man ja, diese Bilder, wo man im Spiegel denkt, man ist dick, aber man selber ist dünn, die haben dann eine Wahrnehmungsverzerrung. Das hat sie dann währenddessen entwickelt.
Mm. Oh, scheiße.
Ja.
Krass. Krass, da sieht man mal, was Angst mit einem machen kann und wie sehr sich das auch auf andere Bereiche auswirken kann.
Und wie lebenseinschneidend das einfach sein kann, wenn du nichts mehr isst. Das ist einfach ganz krass.
Ja, also an sowas hätte ich jetzt zum Beispiel gar nicht gedacht. Angst vorm Ersticken, ja klar. Ich meine, das kann ja alles sein. Also ich will gar nicht wissen, was für Ängste es gibt. Es gibt ja wahrscheinlich für alles irgendeine Angst.
Es gibt nichts, war das nicht.
Jetzt. Ja, echt? Nee, wirklich. Ja. Wir haben ja jetzt schon ein paar Mal über Fälle von dir gesprochen, wo du mit Jugendlichen zusammengearbeitet hast oder mit Müttern. Gibt es denn einen Unterschied zwischen Erwachsenen, die eine Angststörung haben und Kindern und Jugendlichen, die eine Angststörung haben?
Das Schlimmste ist eigentlich, wenn man mit Kindern und Jugendlichen arbeitet, die eine Angststörung entwickelt haben, ist, dass die Eltern, ohne es zu wissen, die Situation verschlimmert haben. Sagen wir Fritzchen hat totale Trennungsängste. Das ist zum Beispiel einer der Hauptängste, mit denen Kindern zu tun haben.
Mhm.
Und der will nirgendwo hin. Und die.
Also Trennungsangst heißt quasi, er will die Eltern nicht verlassen.
Er will die Eltern nicht verlassen. Und deswegen will er nirgendwo hin. Und das fängt schon in der Kita an, dass wenn er in der Kita abgegeben wird, dass es dann schon Tamtam gibt. Aber dann muss man ja gehen.
Mhm.
Und ansonsten ist es so, dass die Eltern von Fritzchen ihn auch nirgendwo hinlassen, weil er ja immer Theater macht.
Mhm.
Also sind sie entweder überall zusammen mit ihm oder sie vermeiden solche Situationen. Ja, wie soll Fritzchen das denn dann lernen? Gar nicht. Er lernt, dass seine Angst berechtigt ist und dass es auch Sinn macht, sich so zu verhalten, weil seine Eltern ihm ja stumm zustimmen mit ihrem Verhalten.
Wann würde ich als Elternteil denn quasi agieren müssen? Also, weil wir haben ja ganz am Anfang schon darüber gesprochen, manche Ängste sind bei Kindern ganz normal. Angst vor der Dunkelheit. Manche haben dann die Phase, dass sie
Monster sehen.
Genau, Monster unterm Bett und so weiter. Und über einen bestimmten Zeitraum ist das ja auch ganz normal. Also jetzt, wenn Fritzchen zum Beispiel nicht alleine irgendwo hingehen will, dann ist das ja in einem bestimmten Alter ja auch eigentlich ganz normal.
Total.
Ab wann müsste ich dann als Elternteil auf Alarmbereitschaft gehen und sagen, okay, ab jetzt ist es eben nicht mehr normal?
Also bei Ängsten ist es so, bei Kindern, dass die Inhalte sich halt je nach Alter und Entwicklung verändern. Das nennt man normgerechte Ängste. Also wenn Fritzchen 3 und 4 ist und er dann immer noch Panik hat und mit 5 ist es dann ja schon schwieriger, aber wenn er mit 6 immer noch totale Panik hat und nicht alleine in die Schule gehen will, spätestens dann würde ich was machen. Also wenn es so Richtung Schule geht und so ein normaler Alltag einfach nicht möglich ist, würde ich was machen. Ich denke, dass die Ängste kommen und gehen, die können auch ein paar Monate bestehen bleiben. Es gibt ja auch generell ängstlichere Kinder. Du bist ja auch ein ängstlicherer Typ. So, bei dir bleiben ja Ängste auch länger als bei anderen vielleicht. Wenn es über mehrere Monate ist, würde ich aber dann, wenn es so extreme Ängste sind, dann würde ich mal nachgucken lassen. Das Ding ist halt, bei so alterstypischen Ängsten, die sind meistens eher mild und vorübergehend. Man kann mit denen arbeiten. Also wenn ich mit der Kleinen zum Beispiel dann sage, guck mal, es ist doch, wir sind alle hier, es ist überhaupt nicht schlimm, geh doch mal ins Badezimmer alleine, sagt, nein, es ist dunkel und bla bla bla, dann gehe ich mit ihr da zusammen hin und irgendwann schafft sie es dann auch alleine. Dann ist aber ein Tag, die war lange in der Kita und die ist vielleicht eh schon angeschlagen, wir hatten danach Besuch und die ist hundemüde und dann an dem Tag will sie es auf einmal überhaupt nicht mehr machen und es ist alles ganz schlimm, weil sie so große Angst hat, würde ich mir jetzt keine Sorgen darum machen, weil das ist halt der Situation geschuldet. Die ist halt trotzig und rotzig und das ist kein Problem. Wenn die aber in 2 Jahren immer noch keine Strategien für sich entwickelt hat, durch einen dunklen Raum zu laufen, ohne eine Panik zu kriegen oder obwohl sie weiß, dass wir alle da sind, dann würde ich mir echt Sorgen machen.
Wenn du sagst, du würdest dir Sorgen machen, das heißt, dann kontaktiert man einen Kinderpsychiater? Oder was macht man dann, wenn man sieht, okay, mein Kind entwickelt gerade vielleicht eine Angststörung, da müsste mal jemand drauf gucken oder als erstes zum Kinderarzt oder wie würde man sowas dann angehen?
Also ich würde zuerst zum Kinderarzt gehen und dann kann der halt gucken, sind das alterstypische Ängste, wie lang sind die Ängste schon? Also Trennungsangst fängt ja in der Kita an und meistens wird es aber erst richtig problematisch Anfang Grundschule. Dann gehen die halt nicht mehr in die Schule, die haben halt super große, was?
Ich muss noch gerade dran denken, dass deine Kinder auch gar keine Trennungsangst hatten in der Kita.
Das war eher schlimm für mich.
Ja. Und du so, okay, Schatzi, schaffst du das alleine? Okay, tschö. Weg, weg, Wahnsinn. Okay, also, du, okay, sie ist weg, okay, sie ist jetzt wirklich weg. Okay, also gehe ich jetzt
soll
nach
ich
Hause?
Mal, soll, ja. soll ich jetzt noch mal kurz hierbleiben? Nein, Sie können gehen, Frau Kutsch. Ja, ich bleib trotzdem. Ich weiß ja nie. Nein, Sie sind Ihrem Kind scheißegal. Ja, okay. Gott sei Dank. Ja, aber auch das ist tagesformabhängig. Also es war ja, es ist heute noch so, wenn die Kleine einen blöden Morgen hatte, dass sie dann sich schwieriger trennen kann. So.
Klar, ist ja ganz normal.
Ja, genau. Also die meisten Ängste bei Kindern sind diese generalisierte Angststörung, dass sie halt wirklich Angst haben, Mama und Papa, passiert was, wenn ich nicht da bin. Die sozialen Phobien, generell Phobien. Und das kommt halt häufig auch durch niedrigen Selbstwert oder so. Das ist ganz oft miteinander verwoben. Und häufig ist es so, dass das halt mit körperlichen Symptomen anfängt. Mama, ich habe Bauchschmerzen. Mama, ich will heute nicht in die Schule. Papa, ich habe Durchfall. Oder die haben dann tatsächlich Durchfall oder Kopfschmerzen. Und das kommt dann immer häufiger. Und die Eltern sind immer verzweifelter. Es ist auch bei den Kindern, gehört das zu den häufigsten psychischen Erkrankungen. Und laut dem Robert-Koch-Institut sind es im Moment 10% aller Kinder, die davon betroffen sind. Und Corona hat es nicht besser gemacht, ehrlich nicht. Und da sind halt Exkurse extrem wichtig. Also all das, was ich eben beschrieben habe, sind mit Kindern extrem wichtig, weil die sind noch klein und die können es halt noch anders lernen, wenn mit einer therapeutischen Unterstützung die Eltern auch so gebrieft werden, dass die die Situation mit denen durchstehen können. Es ist halt auch wichtig, die Gedanken hinter dieser Angst zu begleiten und immer zu einem positiven Ende quasi kommen zu lassen. Also das ist natürlich super schwierig. Und denen versuchen, Sicherheiten zu geben. Woran, was würde dir Sicherheit geben, damit du gehen kannst? Aber geh. Und das auch mit denen besprechen. Es ist super wichtig zu besprechen, hey, ich merke, du hast gerade Angst, das ist nicht mehr normal. lass uns doch mal darüber sprechen und wir müssen uns jetzt Hilfe suchen und so weiter und so weiter. Mhm. Also wenn ihr das Gefühl habt, ihr kennt eure Kinder am allerbesten, bitte holt euch vorher ganz schnell Hilfe, weil, wie schon am Anfang gesagt, die Angst geht nicht einfach weg. Wenn ihr das Gefühl habt, das wird jetzt immer schlimmer, das ist nicht witzig. Und es fängt halt mit diesen körperlichen Geschichten an, ne? Da gibt es auch ein echt schönes Fallbeispiel. Ich habe eine Familie kennengelernt, der Junge ist in die Klinik gekommen und der hatte auch Trennungsängste. Und die Eltern waren auch so, what the fuck, hä, wo kommt das denn auf einmal her? Mhm. Das wurde immer schlimmer und Corona hat es dann richtig rausgehauen. Und da war es so, und das ist auch ein ganz großer Appell und eine ganz große Information an alle Eltern da draußen, wenn ihr ein Kind habt mit einer Angststörung, ihr seid hundertprozentig mit im Boot, ihr müsst zu Hause richtig mitackern. Weil die Eltern sind richtig, richtig tolle Eltern und die sind auch richtig lustig, ich habe auch richtig viel Spaß gehabt und mittlerweile können die auch darüber lachen, dass sie sagen, ja, wir haben gedacht, wir geben den in der Klinik ab, dann kommt der geheilt wieder zurück und fertig ist der Lachs. So, und dann kommt dann eine Frau Kutsch und hat gesagt, so, jetzt müssen wir mal ran. Und wie sieht es bei Ihnen hier zu Hause aus? Und ihr so, pff, ist klar. Aber nach der Arbeit, nach einem Jahr, also jetzt bin ich auch schon wieder raus, knapp einem Jahr, haben wir intensiv gearbeitet und es sind viele Sachen gewesen, die zu Hause auch nicht gut gelaufen sind, wo die halt unbemerkt immer wieder der Angst einen großen Raum gegeben haben.
Zum Beispiel?
Zum Beispiel beim Einschlafen. Der kam halt tausendmal runter und wollte immer wieder Hilfe haben beim Einschlafen und hat auch seine Geschwister immer wieder geweckt. Und da habe ich gesagt, so, wir besprechen das mit dem, der ist kein Baby mehr, der war schon auf der weiterführenden Schule. Was kriegt der hin? Mhm. Die Tür ist zu. Wenn die Tür zu ist, ist die Tür zu. Das Interessante war, dass er in der Reflexion sehr gut sagen konnte, ja, die Tür muss zu sein, ja, das gibt mir auch wieder nur Möglichkeiten. Wir haben halt auch die Angst extra aus seiner Persönlichkeit quasi rauskristallisiert. Wir haben deren Namen gegeben und wir haben auch mit ihm über seine Angst, über sein Angstmonster gesprochen und nicht von ihm in der Angstposition oder als Person der Angst.
So wie beim Burnout.
Genau, das kannst du halt mit allen möglichen psychischen Erkrankungen machen, damit klar ist, das ist ein Teil von dir, aber das bestimmt dich nicht.
Mhm. Das heißt, es ist wieder Monster Otto oder sowas.
Ja, Angstwolke.
Angstwolke.
Genau, dann kommt die Angstwolke und schließt dich ein und dann kannst du halt nicht mehr atmen.
Mhm.
Und wenn die ganz groß wird, dann kann die halt auch alles andere überschatten und so. Ne? Mhm. Und in der Situation, aber abends mit seinen Eltern, war der das jammernde Elend.
Mhm.
Aber er musste da durch und die Eltern haben natürlich gedacht, sie sind die größten Rabeneltern der Welt, dass die den halt dann nicht reingelassen haben.
Mhm.
Aber was soll ich sagen, mittlerweile schläft er bei sich alleine. Ab und zu hat er immer noch so leichte Sachen, aber die Tür ist dann zu, dann versucht er es wieder. Die Eltern sind aber mittlerweile beruhigt, weil sie wissen, ne, dass das funktioniert. Und am nächsten Morgen kann er auch sagen, boah, super, ich hatte dann nochmal so einen Anfall, aber ich konnte mir selber helfen und gut ist.
Mhm.
Und worauf ich eigentlich hinaus will, ist, dass die Arbeit, wenn man mit Kindern und Jugendlichen arbeitet, auch immer mit zu Hause mit den Eltern sein muss, damit das halt ganzheitlich angepackt werden kann und auch funktionieren kann. Es bringt nichts, wenn man theoretisch über die Angst spricht bei einem Therapeuten. Dann kommt man nach Hause, ja, tolle Wurst. Und dann?
Was hast du denn für Tipps für alle, die betroffen sind oder die auch jemanden kennen, der betroffen ist? Also wie geht man am besten damit um?
Also vieles haben wir ja immer schon wieder mal gesagt, aber zusammengefasst, denke ich, ist es schnell professionelle Hilfe suchen. Leute, die Symptome gehen nicht einfach weg. In der Regel wird das nicht so sein, wenn es nicht irgendwie altersgerechte Ängste oder so sind. Keine Panik vor der Panik. Man muss da durchgehen. Das ist eigentlich so ein großer Tipp, den ich mitgeben kann. Beobachtet eure Kinder gut, sehr gut. Ihr kennt die am allerbesten. Ist das altersbedingt? Ist das schon lange da? Das müsst ihr wissen. Wartet nicht zu lang, klar. Und nehmt euch ganz viele Informationsbroschüren. Es gibt auch eine tolle, die können wir euch auch aufschreiben. Nur keine Panik. Die ist im Alter von 8 bis 14 Jahren. Die informiert über Angst. Seid bedacht mit euren Ängsten. Man muss nicht vor jeder Angst Angst haben. Und es ist auch total wichtig und richtig, Angst zu haben. Und was ich bei meinen Kindern mache, ist, wenn die vor etwas Angst haben, weil es zu hoch ist, müssen die nicht da durch. Also es ist ja auch Bullshit. Es gibt ja auch Eltern, die sagen, Angst ist eine Schwäche. Nee, Angst ist evolutionär wichtig und hat uns echt bis hierhin gebracht. Das sollten wir nicht unterschätzen. Wenn ihr dann aber merkt, dass eure Kinder oder eure Partner oder Freunde irgendwie nicht mehr normgerecht reagieren, dann sprecht das offen an. Also sagt, ich merke, dass du Ängste hast und die sind vielleicht nicht mehr normal. Wie denkst du das? Wie soll ich dich dahin begleiten? Dann das Vorgehen erklären, wenn das die Kinder sind. Also ich habe jetzt einen Termin bei dem Arzt gemacht, wir werden darüber und darüber sprechen. Guckt, dass ihr das kleinschrittig erklärt, damit die Kinder keine Hilflosigkeit und keinen Kontrollverlust spüren. Gerade bei angstgeplagten Kindern kann das nur noch mehr schlimmer machen. Wenn ihr soweit seid, dass ihr in die Exkurse geht, erklärt, warum ihr diesem Angstarsch nicht mehr helft oder der Angstwolke, sondern eher das Gegenteil macht, was sich für das Kind ja erstmal nicht gut anfühlt, aber langfristig oder dem Jugendlichen, aber langfristig ja das Ziel bringen soll. Erklärt das auf jeden Fall. Gebt dem Angst ein Gesicht, so wie ich das eben auch schon besprochen habe, und sagt, dass ihr das zusammen durchsteht. Zusammen werden wir dem die Stirn bieten und nehmt die Krankheit auf jeden Fall ernst. Macht es nicht klein, wenn eure Kinder Angst haben, weil das zeigt ja nur, dass sie in der Angst nicht ernst genommen werden. Das ist auf jeden Fall ganz schlimm. Stellt euch eure größte Angst vor und dann jemand, der daneben steht und lacht. Nicht cool. Ja, und informiert euch. Also Information ist alles. Das ist das, was ich dazu empfehlen kann.
Ich hoffe, es bringt euch was. Ich finde es, wie gesagt, ein sau interessantes Thema und ich glaube wirklich, dass ganz viele Leute sich damit identifizieren können, weil Angst eben so etwas ist, was jeder kennt. Jeder kennt das Gefühl der Angst. Und wenn man sich das vorstellt, wie wir schon gesagt haben, mal 1000, ich glaube, da kann wirklich jeder was mit anfangen, da kann sich jeder auch reinfühlen. Und ich glaube, super viele Leute kennen auch Menschen mit einer Angststörung oder vermuten, dass jemand eine Angststörung hat. Und ich hoffe, dass euch die Folge ein bisschen weiterbringen konnte, ein bisschen helfen konnte, ein bisschen aufklären konnte über das Thema.
Mir ist super, super wichtig, dass alle Leute, die das hören, auch ein bisschen mehr Empathievermögen mit den Leuten haben. Also wie Mimi eben schon gesagt hat, eure Angst mal 1000, denkt da bitte dran, wertet das nicht ab und habt Mitgefühl mit den Menschen, die betroffen sind.
Ich finde das Beispiel, was du eben gesagt hast, war mega gut. Stellt euch einfach vor, dass eure größte Angst die ganze Zeit da wäre. Wenn ich mir jetzt vorstelle, dass Samantha von The Ring mir die ganze Zeit hinterherlaufen würde, oder oh Gott, das will ich mir gar nicht vorstellen. Und wie gesagt, heute schlafe ich auf deinem Dachboden, also danke nochmal dafür.
Also wenn Samantha kommt, dann muss die an uns vorbei.
Zum Schluss haben wir natürlich, um jetzt nicht auf dieser Gruselnote enden zu müssen, unsere kleine, aber feine Rubrik, ich sehe was, was du nicht siehst, wo Sarah Einblicke in ihr Sozialarbeiterleben gibt, was sie ja sowieso schon die ganze Folge macht, aber da teilt sie mit uns eine lustige, auflockernde Anekdote, um auch zu zeigen, dass Sozialarbeiterleben und Arbeiten mit psychischen Erkrankungen nicht steif und trocken und den ganzen Tag Traurigkeit bedeutet.
Ich habe heute tatsächlich, weil ich wusste, dass es so in diese komische Richtung gehen wird, etwas Lustiges oder was Nettes zum Abschluss. Und zwar war ich einmal in einer Familie, die mich überhaupt nicht haben wollte. Und das war eine kindeswohlgefährdende Meldung und die Eltern wollten mich überhaupt nicht da haben und die Kinder waren auch nicht sehr freundlich zu mir und ich musste viel ackern und viel baggern, um da überhaupt einen kleinen Schritt reinzubekommen. Und dann haben wir 2 Jahre hart und viel gearbeitet. Und dann war der letzte Termin in der Familie und dann kam das Mädchen zu mir und hat gesagt, Frau Coach, Sie sind wie Mary Poppins. Und da habe ich gesagt, Wieso? Sie sehen immer total komisch aus, haben echt komische Schuhe. Am Anfang wollte sie hier keiner und jetzt wollen wir nicht, dass sie gehen.
Oh.
Süß, ne?
Ein Löffelchen voll Zucker.
Ja, das fand das ich auch ist sehr ja süß. Ja, und die haben mir auch tatsächlich einen Regenschirm geschenkt als Abschied.
Oh nein.
Doch, das war echt süß. Ach, und deswegen sage ich dann manchmal, ich bin wie Mary Poppins. Am Anfang will mich keiner. Und wenn es gut läuft, wollen die später nicht, dass ich gehe.
Das ist doch nett. Das ist doch echt ein netter Abschluss. Wie süß, Mary Poppins. Cute. Ja, Leute, das war's mit der Folge. Unsere Folge zu Angststörungen. Wie gesagt, alle Links und Tipps und so weiter findet ihr auch immer auf unserem Instagram-Kanal und die Verlinkungen packen wir euch in die Shownotes. Wir hoffen, euch hat die Folge gefallen. Abonniert uns doch gerne auf Spotify und folgt uns überall, um keine Folge mehr zu verpassen. Wir kommen immer jeden zweiten Dienstag raus und deswegen sagen wir jetzt bis in 2 Wochen.
Bis in 2 Wochen. Maradjot.
Maradjot.
Tschüss.